So, hallo, herzlich willkommen, ihr Lieben, zur Denkwerkstatt. Dies ist ein längeres Ding und ich habe mir schon über den Titel Gedanken gemacht. Also, es geht um so ein ganz, ganz großes Thema: Versprechen, Gelübde, Eide und so weiter. So, und ich kam am Ende zu der Idee und habe das genannt Folge 20. Braucht das göttliche Versprechen. Also ich habe nicht mal gesagt, braucht Gott, sondern das Göttliche ist ein Riesen, Unterschied. Oder braucht der Mensch sie? Und dann kämen wir zu dem Schlüsselsatz: Versucht ein Versprechen, eine Zukunft festzulegen, die es noch gar nicht gibt. So, ich öffne die Tagansicht. So. Jetzt, ich mache das ganz in Ruhe, ja, weil es auch sehr persönlich ist. Also, ich habe hier eine Navigation eingebaut mit sechs Acts und einem Schlussgedanken. Und wir fangen direkt mit Act 1. Der Mensch lebt von Versprechen. So, ich habe das so gebaut, diese Seiten, dass ihr mitlesen könnt. Und es ist mir auch wichtig, dass ihr mal davon weggehen könnt oder wieder zurückspulen könnt, vorspulen könnt, wie mein Gedankengang so läuft. Also, Act 1, der Mensch lebt von Versprechen. Der Alltag ist voller Versprechen. Menschen versprechen sich ständig etwas. Schon Kinder beginnen damit. Ja, das kennt ihr ja. Also, ein Kind sagt, ich esse nie wieder Schokolade. Und ein paar Stunden später klebt die Schokolade wieder im Gesicht. Dann, Menschen versprechen Liebe. Menschen versprechen Treue. Menschen versprechen politische Veränderungen. Und Menschen versprechen spirituelle Hingabe. Was auch immer das alles jetzt sein mag. Also, Versprechen durchziehen das ganze Leben wie unsichtbare Fäden. Sie geben Halt. Sie geben Orientierung und sie geben Hoffnung. Ein Versprechen fühlt sich an wie so ein Pflock, den wir in den Boden der Zukunft schlagen. Und wir brauchen das. Wir Menschen brauchen Sicherheit. Wir brauchen das Gefühl, dass das Leben nicht völlig unberechenbar ist. Also schon so Kleinigkeiten, ne? Also treffen wir uns nachher. Ja, um 6. Versprichst du mir das? Und schon haben wir ein Versprechen. Ja, dann soll der Gegenüber sagen, ja, ich verspreche dir das, dass ich um 6 da bin. So, und wenn der erst um 17:15 kommt oder 18:15, dann geht der Stress schon los. Also es geht um kleine, große und dicke und dünne Versprechen. So, also wir brauchen es. Wir brauchen das Gefühl, dass das Leben nicht völlig unberechenbar ist. Versprechen geben Stabilität, aber um welchen Preis? Ein Paar sagt, wir bleiben für immer zusammen. Große Sache. Oder ein Politiker sagt, ich werde euch eine bessere Zukunft bauen. Oder dieses Norbert-Blüm-Ding, die Renten sind sicher. Ja. Oder ein religiöser Mensch sagt, ich widme mein Leben dem Göttlichen. Versprechen wirken wie Verträge gegen die Angst. Sie geben Struktur in einer Welt, die sich ständig verändert. Doch hier beginnt bereits der erste kritische Punkt. Und das ist was ganz, ganz Essentielles. Ne? Also kann ein Mensch die Zukunft versprechen? Ein Versprechen versucht, eine Zukunft festzulegen, die noch gar nicht existiert. Niemand weiß, wer er in 10 Jahren sein wird und niemand weiß, welche Erfahrungen ihn verändern werden. Niemand weiß, welche Schmerzen, welche Begegnungen oder welche Erkenntnisse ihn prägen werden. Ja, oder weiß ich, ob ich daher um, weiß ich nicht, um 17:05 von einem Auto angefahren werde, dass ich gar nicht um 17:45 bei der Verabredung sein darf. Aber ich habe es versprochen. Ja, also, so große Dinger sind es. Und trotzdem sagt der Mensch eben, ich verspreche das. So, ist es Mut, ist es Hoffnung oder ist es einfach Selbstüberschätzung? Jetzt kommt Act 2 und jetzt wird's knackig. Also, wie Kinder Versprechen verstehen und damit, wie ich das ja immer wieder habe, beginnt die Sozialisation. Also, und das ist das alles Entscheidende. Kinder denken Versprechen nicht zeitlich, sondern existenziell. Wichtig, ja. Kinder verstehen Versprechen nicht so wie Erwachsene. Ein Kind meint mit, ja, ich verspreche es nicht für die nächsten Wochen oder unter bestimmten Umständen. Ein Kind hört in diesem Moment etwas Tieferes. Meine Zugehörigkeit hängt davon ab. Das Kind begreift noch nicht, was in 3 Tagen oder in 10 Jahren bedeutet, aber es spürt sehr genau, was Abhängigkeit bedeutet. Und genau hier beginnt die innere Programmierung, die später Gelübde, Schwüre und Eide so gefährlich macht. So, und jetzt erzähle ich euch ein ganz persönliches Beispiel, wie ein ungestelltes Ja, Nein mein Leben geformt hat. Also aus meiner Perspektive war bis zu meinem 3. Lebensjahr alles im grünen Bereich. Dann kam ein Moment, der mein späteres Leben nachhaltig vorbestimmte. Und ich kann euch sagen, es können noch, weiß ich nicht, 1 Million epileptische Anfälle oder geplatzte Aneurysmen kommen. Das werde ich niemals vergessen. Und zwar saß ich mit Spielkameraden in einer Sandkiste und habe einem Nachbarjungen seine Sandform geklaut. Also wie gesagt, 3-jährig, ja. So, und der fand das doof und wollte mich zurückärgern und hat dann gesagt, und außerdem hast du gar keine richtigen Eltern. Meine sind wenigstens echt, du bist nur ein Adoptivkind. Ja, ich war völlig entsetzt, rannte zu meiner Mutter und bis dahin wusste ich nicht, was das ist, also ein Adoptivkind und vor allem nicht, dass ich es bin. So, und ich habe dann meiner Mutter erzählt, was der Junge gesagt hat. Meine Mutter, die hat aus heutiger Sicht überaus klug reagiert. Die hat mir dann in den liebevollsten und schillerndsten Worten erzählt, wie sie mich ausgesucht hatten. Also, wie sie mich an Heiligabend 1965 auf einem blühend weißen Kissen in ihr Haus trugen, wie glücklich sie waren, gerade mich gefunden zu haben und dass ich natürlich ihr richtiges Kind sei. So, dann ist sie zum Schrank gegangen und hat mir 3-jährig meine Geburts- und Adoptionsurkunde gezeigt und hat gesagt, siehst du, Susanne, wir sind deine richtigen Eltern und das haben wir sogar schriftlich. Doch, und für mich mit 3 Jahren war alles klar, super toll. Ich bin dann zurück in die Sandkiste gelaufen, verschränkte die Arme in den Hüften, habe mich breitbeinig vor den Nachbarsjungen gestellt und gesagt, ah, du hast gelogen, ich bin ihr richtiges Kind, das haben wir sogar schriftlich. Da, und für den Nachbarsjungen war die Situation damit erledigt. Wir haben uns wieder vertragen und haben weitergespielt. Nur in meinem Kopf regte sich etwas. Meine Gedanken arbeiteten weiter. So, und jetzt geht es um, wie gesagt, 3 Fragen. Also, um 16:15 Uhr, 16.15 Uhr kam mein Vater von der Arbeit nach Hause. Und das war immer der Moment, wo ich vom Spielen nach Hause lief, ihn begrüßte, mich an den Tisch setzte und mein Glas Saft trank. Meine Gedanken waren inzwischen so weit, dass ich fragte, also die 2. Frage, hättet ihr auch ein anderes Kind nehmen können als gerade mich? Und meine Mutter hatte wie zuvor die perfekte Antwort parat. Ja, Susanne, da waren noch 2 andere Babys, aber wir fanden dich so lieb und süß, dass wir dich genommen haben. Doch, und ich war natürlich mega zufrieden, denn für mich bedeutete diese Antwort, ich bin die Auserwählte, ich bin lieb, ich bin süß, ich bin richtig. Ja, dann habe ich mein Glas Saft ausgetrunken und bin wieder zum Spielen gelaufen. Und während ich da am Spielen war, hat mein Gehirn aber weiter an dieser neuen Information gearbeitet. So, und abends, als meine Mutter mich ins Bett brachte und mir gute Nacht sagte, hatte ich die 3. Frage auf den Lippen. Also ich hatte eine ganz klare Frage, ne? Aber ich habe die nicht gestellt, weil diese Frage nur mit Ja oder Nein beantwortet werden konnte. Und weil ich vor den Folgen einer möglichen Ja-Antwort Angst hatte. Also die Frage lautete, die ich mir so in meinem Kopf zurechtgespult habe, bringt ihr mich zurück, wenn ich nicht artig bin? Also das ist die Knallerfrage. Aber ich habe die niemals gestellt. Nicht, weil ich keine Neugier hatte, sondern weil ich in dem Moment Angst vor der Antwort hatte. Und damit war in meinem kindlichen Denken etwas glasklar. Und zwar war das der Gedanke, wenn ich mich bemühe, immer artig zu sein, dann bringen sie mich garantiert nicht zurück. So, und so verhielt ich mich auch jahrelang, jahrzehntelang, fast bis zum 30. Lebensjahr. Ich wollte immer, dass sie stolz auf mich sind, dass sie glücklich sind Und als ich erwachsen war, wollte ich, dass andere mit mir zufrieden sind. Natürlich war ich auch mal unartig und sowas, ne? Aber ich hatte mir diesen Grenzbereich selbst genau abgesteckt. Ne? Und das kannst du noch machen. Und das darfst du bestimmt nicht, weil sie dich dann garantiert zurückbringen würden. So, und das ist ein ganz, ganz wesentlicher kritischer Punkt. Das ist das mächtigste Gelübde ist oft das, was nie ausgesprochen wurde. So, und hier wird sichtbar, wie Gelübde überhaupt entstehen können. Lange bevor Religion, Politik oder Kirche ins Spiel kommen. Niemand hat mir gesagt, wir bringen dich zurück. Niemand hat eine Drohung ausgesprochen und niemand hat ein Wenn-Dann formuliert. Und trotzdem habe ich innerlich einen Vertrag geschlossen, ohne Ausstiegsklausel. Also das wirksamste Gelübde oder die wirksamsten Gelübde sind oft die, die nie ausgesprochen wurden. Ein Kind bindet sich nicht an Worte, sondern an Zugehörigkeit. Und genau deshalb sind Versprechen so machtvoll. Und deshalb können sie später auch zu Fesseln werden. So, jetzt kommt die Überleitung, ne? Von der Kinderseele zu Gelübden, Eiden und Schwüren. Wenn wir später über Gelübde sprechen, über Eheversprechen, Ordensgelübde, Amts- und Soldateneide, dann sprechen wir nicht zuerst über Moral, dann sprechen wir über etwas Tieferes. Und es ist über Angst, Zugehörigkeit, Bindung und die Frage, was passiert, wenn ich nicht mehr genüge? Also was passiert, wenn ich nicht mehr genüge? Und genau ab hier wird die Denkwerkstatt philosophisch und mystisch wirklich ernst. Ja. So, jetzt kommen wir zu Eck 3. Das wäre das philosophische Dilemma der Gelübde. Also erstmal, ein Versprechen ist ein Vertrag mit einem fremden Ich. Also wenn ein Mensch ein Gelübde ablegt, dann spricht er nicht nur zu anderen Menschen. Er spricht zu einer zukünftigen Version seiner selbst. Doch, dieses zukünftige Ich ist ein Fremder. Wir wissen ja nicht, wenn wir jetzt was versprechen, was dann in 30 Jahren los ist oder sowas. Also zwei Menschen heiraten jung, die glauben an ihre Liebe. Und 20 Jahre später sind sie andere Persönlichkeiten geworden. Die haben Krisen erlebt, die haben sich entwickelt und vielleicht haben sie neue Sehnsüchte entdeckt. Und dann entsteht eine brennende Frage und es ist wieder ein kritischer Punkt. Ist es Verrat oder Entwicklung? Ist es Verrat, wenn ein Mensch sich verändert? Oder ist Veränderung ein natürlicher Ausdruck des Lebens? Ein Mensch kann ehrlich sein. Und trotzdem seine Meinung ändern. Genauso kann ein Mensch lieben und trotzdem an Grenzen stoßen. Ein Mensch kann wachsen und dadurch alte Entscheidungen hinterfragen. Also ganz kritischer Punkt, ne? Und hier entsteht das größte Spannungsfeld von Gelübden. Zwei Formen von Treue stehen sich gegenüber. Es gibt die Treue zum gesprochenen Wort und es gibt die Treue zur inneren Wahrheit. Also diese beiden Formen können sich widersprechen. Ein Mensch kann ein Versprechen einhalten und sich selbst verlieren und ein Mensch kann ein Versprechen brechen und sich selbst wiederfinden. Welche Treue ist die tiefere? Also überlegt euch das mal, also das gesprochene Wort, ne? Wenn ich jetzt sage, werde immer hier in Berlin leben bleiben. So, und ich bleibe dem treu. Und dann ist es Faktor 1. Aber wenn ich jetzt, meinetwegen in 10 Jahren feststelle, Berlin ist doof und hier gefällt es mir nicht und ich will an der Küste wohnen oder so, dann habe ich ja eine innere Wahrheit und das ist die, ich habe keinen Bock mehr auf Berlin. Aber wem bleibe ich jetzt treu, wenn ich jetzt zum Beispiel Berlin die Treue geschworen hätte oder so? Also welche Treue ist die tiefere? So, und jetzt können wir kommen zu Act 4 der mystischen Dimension. Und da habe ich ja vorhin schon gesagt, als ich den Titel ausgesucht habe, braucht das Göttliche überhaupt ein Versprechen? Also, wir müssen uns das mal vergegenwärtigen. Ja, also, was ist Gott? Was ist das Göttliche? Wir, die christlich sozialisiert sind, sagen ja, wow, es gibt diesen Gott und das Göttliche und überhaupt. Und für die Buddhisten gibt es nur das Ich Bin. Und der indigene Regenwaldbewohner, der kennt überhaupt keinen Gott, keinen Christus. Und der hat ganz andere spirituelle Situationen. Ne? Und was auch immer uns da spirituell jetzt anlacht, braucht dieses sogenannte Göttliche überhaupt ein Versprechen? Na, spirituelle Traditionen kennen ja diese Gelübde. Viele Religionen kennen dieses Gelübde der Enthaltsamkeit, dann das Gelübde des Gehorsams, Gelübde der Hingabe. Und diese Gelübde gelten dann als Zeichen oft besonderer Nähe zum Göttlichen. So. Und gleichzeitig existieren spirituelle Kulturen, die keinerlei Gelübde kennen. Und das sind schon harte Sachen, ne? Gehorsam, Hingabe, Liebesschwüre. Ja, und in vielen naturverbundenen Kulturen entsteht Spiritualität nicht durch Verpflichtung, sondern durch Beziehung. Der Mensch erlebt sich als Teil eines lebendigen Ganzen. Wald, Tiere, Wasser, Himmel, alles wird als Ausdruck eines umfassenden Lebensprinzips verstanden. Und da gibt es keinen göttlichen Richter, der Versprechen einfordert. So, und deswegen ist das ein ganz, ganz kritischer Punkt. Ist Liebe überhaupt vereinbar mit Bedingungen? Wenn das Göttliche als Liebe verstanden wird, ja, und ich sage immer, Gott ist die Liebe, und dann am Ende sage ich nur, ich bin die Liebe oder wie auch immer, dann verlangt Liebe keinen Vertrag und keinen Beweis und auch keinen lebenslangen Schwur. Liebe existiert durch Beziehung, durch Präsenz und durch Erfahrung. Und Liebe akzeptiert ganz, ganz klar, dass ich Susanne heute, was haben wir, am 9. Februar, eine andere Susanne bin als vielleicht in 5 Jahren oder so. Ne? Und die Liebe kann das durchaus, sagen wir mal, akzeptieren. Das Göttliche, Gott braucht mein Eid nicht, Gott liebt mich auch so. Ja, oder was nehmen wir denn noch? Und ja, ich weiß, es gibt diese ganzen Gelübde, Klostergelübde und und. Aber ich bin dann so frei, dass ich sage, wenn es das Göttliche gibt, dann ist es so groß, das Göttliche, das hat es überhaupt nicht nötig, dass ich ein Eid auf das Göttliche schwöre. Na, also das zum Beispiel. So, also, wenn das Göttliche Liebe ist, warum sollte Liebe Bedingungen verlangen? Das ist ein riesenfetter Punkt, ich weiß das. Na. So, okay, gehen wir mal weiter. Act 5, Gelübde in der Realität, Gesellschaft, Politik und Beziehungen. Warum Versprechen gesellschaftlich notwendig sein können? Also da geht es in eine ganz, ganz andere Richtung. Versprechen haben eine wichtige Funktion in großen Gemeinschaften. Das ist klar. Ne? Ein Staat funktioniert nur, wenn Verantwortung übernommen wird. So, und wenn Lieschen Meyer zur Wahl geht und da ein Peter Müller, was weiß ich, zur Wahl steht und sich hat aufstellen lassen, dann sagt der Peter Müller, ja, wenn ich gewählt werde, verspreche ich sowieso. Und dann für die nächsten 4 oder 5 Jahre. So, und Lieschen Müller hat es gehört, der hat es versprochen und deswegen wählt sie ihn. Also Wahlversprechen geben Orientierung und diese politischen Amtszeiten schaffen Struktur. Und ohne verbindliche Zusagen würde eine Gesellschaft ins Chaos fallen. Also dann wird es richtig, richtig schwierig. Und deshalb wird da ein Versprechen auf Zeit abgegeben, eingefordert. Und das macht auch Sinn, weil das Menschen ermöglicht, Verantwortung zu übernehmen, ohne ihr gesamtes Leben festzuschreiben. So, aber dann gibt es ja auch im Hintergrund, wenn ich nochmal so überlege, Beamte auf Lebenszeit oder so eine Geschichte. Und das ist dann wieder etwas ganz, ganz Kritisches. Beamte auf Lebenszeit, was ist das? Wann wird man das? Und was bedeutet das? Das fällt mir gerade so ein. So, also Versprechen können inspirieren, aber sie können auch Druck erzeugen. Sie können Freiheit symbolisieren oder Kontrolle. Und besonders im spirituellen Bereich entsteht ein gefährliches Spannungsfeld. Wenn persönliche Entscheidungen öffentlich als moralisches Ideal dargestellt werden, entsteht ein unsichtbarer Erwartungsdruck. Was als freie Entscheidung beginnt, kann zum Maßstab für andere werden. Und das ist eine große ethische Frage. Und ich nehme zum Beispiel den Amtseid. Ne? Da ist ein Christ, der glaubt fest an die Bergpredigt, mit allem drum und dran, ganze Bibel rauf und runter. Und da steht dann drin, du sollst nicht schwören, aber dann wird der Bundespräsident oder irgendwie Kanzler oder sowas. Und dann schwört er den Amtseid und sagt dann, so wahr mir Gott helfe. Ja, das ist dann das ist auch so ein Punkt. Ne? So, also gucken wir mal weiter. Also, was als freie Entscheidung beginnt, kann als oder kann zum Maßstab für andere werden. Und hier genau beginnt die große ethische Frage. Menschen lieben, Menschen zweifeln, Menschen werden versucht, Menschen verändern sich. Und eine Beziehung scheitert oft nicht an mangelnder Liebe, sondern daran, dass Menschen sich unterschiedlich entwickeln. Biologie, Emotionen, Gedanken wirken gleichzeitig. Jeder Mensch ist komplex und jede starre Regel gerät früher oder später mit dieser Komplexität in Konflikt. Da ist mir dann auch eingefallen, das ist wieder so ein ganz knackiger Punkt, das öffentliche Gelübde der Soldat. Ja. Also ein besonderes drastisches Beispiel für die öffentlichen Versprechen ist das militärische Gelübde. Ein sehr junger Mensch, oft 18 oder 20 Jahre alt, tritt öffentlich vor die Gemeinschaft und gelobt, sein Land zu verteidigen. Dieses Gelübde kann im Extremfall bedeuten, das eigene Leben zu riskieren oder zu verlieren. So, und hier entsteht eine fundamentale Frage. Kann ein Mensch in diesem Alter die Tragweite eines solchen Versprechens überhaupt vollständig begreifen? Kann der das? Ja, Krieg ist für viele junge Menschen irgendwie eine Vorstellung, so eine Erzählung aus Geschichtsbüchern oder Computerspiele, wie auch immer, eine politische Realität, wie man das auch bezeichnen mag, aber es ist keine persönlich erlebte Erfahrung. So, und dieses Gelübde verlangt jedoch eine Entscheidung über Leben und Tod. Richtig knallhart, ja. Über eine Zukunft, die der junge Mensch noch gar nicht kennt. So, der Konflikt zwischen Ideal und Erfahrung. Also, öffentliche Gelübde im militärischen Kontext erfüllen gesellschaftlich eine ganz, ganz wichtige Funktion. Ja. Staaten brauchen Verlässlichkeit. Und Gemeinschaften brauchen Menschen, die Verantwortung übernehmen. Wird gemeinhin gesagt. Ja. Aber gleichzeitig entsteht ein ethisches Spannungsfeld. Ein Gelübde bindet einen Menschen an eine Entscheidung, die er unter Bedingungen trifft, die sich vollständig verändern können. Der Mensch verändert sich, sein Wissen verändert sich, der kann eine andere moralische Überzeugung bekommen oder der entwickelt ein anderes Verständnis von Gewalt. Und hat er da das Versprechen abgegeben. Ja, also das ist die zentrale Denkwerkstattfrage. In diesem Fall darf eine Gesellschaft Von jungen Menschen verlangen, Entscheidungen über Extremsituationen zu treffen, die sie ja A, nicht einschätzen können und gar nicht erlebt haben. Oder anders gefragt, ist ein Gelübde über das eigene Leben eine mutige Verantwortung oder eine Entscheidung, die möglicherweise erst durch Lebenserfahrung wirklich begriffen werden kann? Das ist keine einfache Antwort. Ne? Dieses Beispiel zeigt aber, wie komplex öffentliche Versprechen sind. Die können Stabilität schaffen, die können Orientierung geben, sie können Gemeinschaft schützen, aber sie können auch Entscheidungen verlangen, deren Tragweite ein Mensch erst viel später wirklich begreift. So, jetzt gehen wir zu Act 6. Also das wäre die Wahrhaftigkeit als mögliche Alternative. Vielleicht liegt die Lösung nicht im Entweder-Oder. Versprechen müssen nicht grundsätzlich falsch sein, aber sie dürfen vielleicht nicht als endgültige Fesseln verstanden werden. Ein Versprechen kann ein ehrlicher Ausdruck eines Moments sein. Ein Versprechen kann Verantwortung zeigen. Doch ein Versprechen darf das Leben nicht erstarren lassen. Der zentrale Gedanke, und das ist mir unendlich wichtig, das ist, dieses vielleicht braucht das Göttliche keine Gelübde. Vielleicht braucht das Göttliche eher Ehrlichkeit, Präsenz und vielleicht braucht es den Mut, im jeweiligen Moment bewusst zu handeln. Also ein ehrliches heute Ja kann spirituell tiefer sein als ein für immer, das nur aus Angst aufrechterhalten wird. Und jetzt kommt noch was ganz, ganz Wichtiges. Der Mensch darf unperfekt sein. Ja, wir sind Menschen. Menschen dürfen sich irren. Menschen dürfen wachsen. Menschen dürfen ihre Sicht auf das Leben verändern. Vielleicht beginnt Spiritualität genau dort, wo ein Mensch aufhört, perfekt sein zu müssen. So, und jetzt kommen wir zum letzten kritischen Punkt. Was ist die tiefste Form von Treue? Ja, ist Treue die starre Einhaltung eines Versprechens? Oder ist Treue die Bereitschaft, der eigenen Wahrheit immer wieder neu zu begegnen? Vielleicht ist die ehrlichste Form von Treue die Fähigkeit, in jedem Moment wahrhaftig zu sein, zu sich selbst, zu anderen und zum Leben. Das führt mich zu dem Schlussgedanken, vielleicht ist ein bewusstes heute Ja ehrlicher als ein gezwungenes für immer. Und vielleicht liegt die tiefste spirituelle Würde des Menschen nicht darin, niemals zu fallen, sondern darin, immer wieder aufrichtig aufzustehen. Okay, also gut, das war's, ihr Lieben. Alles Gute.